SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts, heute vom Innovationslabor Zukunft, einem Festival des Schauspiels Stuttgart, das sich mit Fragen zur künstlichen Intelligenz beschäftigt. Wir sind im Foyer des Kammertheaters. Neben mir sitzt die Ingenieurin, KI-Expertin, Managerin und Bestseller-Autorin Kenza Aizi Abou. Menschenversteher heißt das Buch, das Sie geschrieben haben über emotionale künstliche Intelligenz. Ein Bereich der KI, der gerade besonders stark mit Forschung und Geld unterstützt wird, damit Maschinen lernen, unsere Gefühle zu verstehen. KI kann das zum Teil auch schon ganz gut, manchmal sogar besser als beste Freunde und Freundinnen? Fragezeichen. Darüber werden wir sprechen. Auch wie sich unser Miteinander als Menschen durch Effective Computing verändert, auch das Verhältnis zu uns selbst natürlich und was das für unsere Selbstbestimmung bedeutet. Große Themen also. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Aizi Abou. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Vielen Dank.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf. Es gibt also eine Datenspur vom Ton. Damit könnte man unsere Stimme, die Tonlage, die Sprechweise analysieren. Wenn jetzt die Kollegen vom Schauspiel auch noch ein Video produzieren würden, dann hätten wir auch noch Daten von den Bildern. Die könnte man auch durch eine emotionale KI jagen. Da würde man auch Aussagen über uns treffen können. Und welche sind das denn zum Beispiel? Vielleicht auch jetzt über meine aktuelle Gefühlslage hier auf dem Podium. Mit welchen Emotionen ich hier sitze? Was könnte die KI da über mich aussagen?
Ja, gute Frage. Also das hängt von der Sensorik ab, ne? Sprich, welche Daten nimmt die KI zum Analysieren? Es gibt verschiedene Methoden, ne? Emotionale KI zu bauen, aber wir gehen mal vielleicht eine Methode nach der anderen. Eine ist die Mimik, sprich eine Kamera, eine hochauflösende Kamera, die unser Gesichtsmimik analysiert und auch die kleinen Muskelbewegungen, die wir haben, teilweise gar nicht wahrnehmbar mit dem bloßen Auge.
Das ist Gesichtserkennung. Das wird schon eingesetzt als Tool auch. Das ist nicht Zukunft.
Das ist richtig. Wobei die Gesichtserkennung sich eher fokussiert auf die Erkennung der Person, der Identität der Person. Mhm. Na, sprich, wenn man mich sieht und dann guckt Facebook-Account und ein Matching macht, weiß man, das ist Kenza. Und bei der Emotional-KI, ne, mit der Mimik, geht es eher darum zu wissen, wie die Muskeln im Gesicht sich bewegen und welcher Ausdruck eine Emotion nach außen damit transportiert werden soll. Und das ist, dass es analysiert wird.
Okay, und dann werden also die Gesichtsmuskeln irgendwie erfasst. Da gibt es ein eigenes Wort dafür, habe ich natürlich von Ihnen gelernt, aus Ihrem Buch, Facial Action Coding System. Und das wurde am MIT in Boston entwickelt, eben um festzustellen, wie wir überhaupt Gesichtsmuskeln so bewegen können, dass eine bestimmte Mimik entsteht. Die ForscherInnen haben 44 verschiedene Versionen festgestellt.
Genau, also man hat versucht, ne, die Gesichtsmuskeln in bestimmten Kategorien zusammenzufassen. Und da sind diese ungefähr 42, 44 Kategorien. Und das sind Kombinationen. Also jede Kategorie beschreibt eine Kombination aus Muskelbewegungen, die man dann so einen bestimmten Gesichtsausdruck verbindet.
Und also so, zum Beispiel, ich ziehe die Augenbraue hoch und denke,
genau. Oh. So, und das kann dann Staunen sein oder vielleicht ihre ganz eigene Art und Weise, glücklich auszusehen. Es ist ja auch so ein bisschen subjektiv.
Oder das Lächeln jetzt. Ne?
Ja. Diese Kategorie beim Lächeln wäre zum Beispiel eine Mundwinkel nach oben und dazu vielleicht die Augen ein bisschen aufgehen. Mhm. Also das ist, wie jede Kategorie beschrieben ist. Also welcher Muskel im Gesicht, in welcher Richtung es sich bewegt und dann zusammen mit anderen Muskeln im Besten. Also nur Mundwinkel nach oben reicht nicht, um ein Lächeln.
Das wäre vielleicht ein sardonisches Lächeln, also eins, das gar nicht so gemeint ist. Ne? So.
Genau, deswegen guckt man noch, was passiert im Gesicht zusätzlich. Man braucht weitere Inputdaten sozusagen.
Okay, und dann werden Emotionen zugeordnet zu diesen einzelnen Gesichtsausdrücken. Gibt es ja so eine Art Klassifizierung?
Genau, ganz genau.
Und welche Emotionen sind das dann zum Beispiel? Also mit denen ich jetzt auch hier sitzen könnte? Außer Freude, dass sie da sind, logischerweise.
Ja. Also es basiert am Ende alles auf diese 7 Basisemotionen, ne? Wut, Furcht, Ekel, Überraschung, Verachtung und, jetzt müssen wir mal helfen, was ist die letzte?
Verachtung, Überraschung, Wut, Ekel. Ich hatte sie versucht auswendig zu lernen, aber ich habe sie auch aufgeschrieben
und kann Ihnen helfen.
Glück, Freude wäre dann eine zum Beispiel, Ekel, Trauer, Wut, Furcht, Verachtung.
Verachtung.
Und Verachtung, Überraschung, okay. Ja. Und Paul Ekman, ein US-Psychologe, genau, hat das mal so klassifiziert.
Ganz genau. Und das sind ja die Basisemotionen und daraus ergeben sich ja auch die anderen Nuancen.
Aha, und die Nuancen, wie stellt man die fest?
Wichtig ist noch, den Kontext dazu zu haben. Deswegen gibt es ja auch teilweise die Kritik, dass die Mimik nicht ausreichend ist, ne, um Wut zu erkennen. Mhm. Weil eventuell auch je nach kulturellen Hintergrund. Ne? Haben Menschen vielleicht so ein Gesicht, was wir als Wut interpretieren, aber es wird woanders anders interpretiert. Und deswegen der Kontext, ne? Also zu wissen, was ist vorher passiert vielleicht oder wo befindet sich dieser Mensch, vielleicht die Gestik auch hinzunehmen, ne? Die Körpersprache, die Augenbewegungen und die verwendete Sprache, ne, da kommt dann wieder eine andere Art der Messung.
Dann, ne? Ja.
Genau, das wäre dann das nächste Tool, ne, wo man die Sprache analysiert, die Sentiment Analysis. Und das, was, sage ich mal, vielleicht noch genauer ist, ist die Messung unserer biologischen Merkmale, ne, so Körpertemperatur, ja, ja. Herzfrequenz, die Leitfähigkeit der Haut auch. Mhm. Die hat wohl eine direkte Verbindung mit der Ausschüttung von bestimmten Hormonen im Körper. Kann man an der Leitfähigkeit der Haut gut messen. Und das letzte Tool ist die Messung unserer neuronalen Aktivität.
Okay, also das ist sozusagen die Methodik, mit der das jetzt festgestellt werden könnte, mit welchen Emotionen ich hier sitze. Wir können ja mal versuchen, das ein bisschen im Einzelnen aufzudröseln, wie das tatsächlich funktioniert. Also Eye-Tracking, dazu braucht man natürlich ein Bild. Also jetzt nicht ein Bild, das Sie von uns haben hier im Zuschauerraum, sondern man braucht ein aufgezeichnetes Bild mit Daten, ein bewegtes Bild. Und was wird dann genau gemessen? Also zum Beispiel, wie ich etwas fixiere, worauf sich mein Blick richtet. Welche Kriterien gibt es dafür?
Ja, auch die Geschwindigkeit der Bewegung, die Richtung. Also da hat man aus der Medizin und Psychologie sich die Inputs geholt, ne, die das menschliche Verhalten erklären und das versucht, ne, zu klassifizieren. Auch der Ekman, der Paul Ekman ist ja ein Psychologe, das ist gar kein Techniker. Mhm. Der hat sozusagen nur das Handwerkzeug zur Verfügung gestellt für die Tech-Industrie, die das natürlich sehr dankend angenommen hat. Ach super, nach 42 oder 44 Klassen können wir schon Menschen verstehen, haben sich sehr schnell gefreut. Da hat sich natürlich die Frage, stimmt das?
Und die entscheidende Frage, wenn es jetzt um Gefühle dabei geht, lautet ja, wie wird dann festgestellt, ob ich zum Beispiel ein positives Gefühl oder ein negatives Gefühl gegenüber einem Inhalt auf einer Webseite habe? Mhm. Reicht das dann schon? Ich fixiere etwas, interessiere mich also dafür und finde es deswegen positiv?
Ja, also tatsächlich ist die Zeit, die wir verbringen mit den Inhalten in einer Webseite, schon sehr aussagefähig darüber ist, wie das Interesse auf die Produkte, aber vor allem wie einfach die Navigation in eine Webseite ist. Dann weiß man, wie man die Webseite anpasst, besser baut, dass die NutzerInnen schneller zum Ergebnis kommen. Und wenn es eine kommerzielle Webseite ist, dass sie natürlich auch die Produkte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für sie interessant sind, zuerst angezeigt werden, damit der Kaufabschluss erfolgreicher ist, als wenn man lange suchen muss. Ne?
Okay, da geht es ja eigentlich um Aufmerksamkeit. Und dann habe ich aber bei Ihnen gelesen, dass man mit Eye-Tracking-KI ja noch viel mehr kann. Man kann offenbar auch feststellen, allein durch die Augenbewegung, ob jemand gerade Sorgen hat oder Stress oder wie die Arbeitsbelastung ist. Und dann scheint es noch darüber hinaus zu gehen, weil die Art, wie man Blicke richtet, mit welcher Geschwindigkeit man wohin schaut, wie lange man auf etwas schaut, wie schnell man sich abwendet, das ist offenbar so individuell wie der Fingerabdruck. Und deswegen kann man da auch so Dinge wie das Alter einer Person oder das Gewicht einer Person feststellen.
Ja,
oder schneller
also das
blickt.
Sind am Ende Muster, ne, die man natürlich aus ganz vielen Studien gesammelt hat. Und diese Muster erkennen führt dazu, dass man das dann besser kategorisieren, wenn dieses Verhalten sich nochmal wiederholt. Das ist am Ende, sage ich mal, die Grundlage, wie KI funktioniert. Ne? Ja. Also es werden ja Daten analysiert, daraus werden Muster erkannt. Und so kann man neue Daten viel schneller klassifizieren und dann zu diesen Schlussfolgerungen kommen.
Das also heißt, obwohl das so individuell ist, wie wir schauen, ist dahinter ein Muster, was dann Aussagen erlaubt über das Alter, das wir haben zum Beispiel.
Ja, ja, genau. Also am Ende sind es Muster, ja. Mhm. Ja, ja, also es ist sehr mathematisch. Da ist wirklich keine Magie drin.
Ja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, weil Sie den Film Ex Machina offenbar auch sehr lieben.
Ja.
Und da geht es auch mit Gesichtserkennung und mit Eye-Tracking. Also sind im Grunde genommen zwei Hauptfiguren. Das eine ist so eine Tech-Woman. Also ist eigentlich ein Roboter, eine KI, auch mit so einem Robotergestell als Körper und dem Gesicht einer Frau. Und der Antagonist in dem Film ist so ein IT-Nerd, ein IT-Experte. Und es läuft so ein Experiment, das eigentlich zeigen soll, ob jetzt die KI oder der Mensch stärker ist. Es ist so ein bisschen wie das Schachspiel Kasparov gegen Deep Blue. Und dann ist so eine zentrale Situation in diesem Film, da sitzen die sich gegenüber, immer eine Glasscheibe dazwischen und die KI-Frau sagt zu dem Typen, I can see it in your face. Du bist verknallt in mich. Sollte man da in Zukunft die KI fragen?
Ja, ich glaube, wenn wir auch lernen, diese Muster zu erkennen, dann würden wir es auch besser identifizieren. Wobei ich glaube da schon, dass die Menschen das auch relativ gut können. Ne? Oft bei dieser Szene, da gibt es ja auch tatsächlich, also nicht nur die Augenbewegungen, sondern auch wie die Iris sich verkleinert und vergrößert, genau, und so. Und das sind dann auch wieder Merkmale von...
Also ja, ob die Emotionen stärker oder schwächer sind. Und daraus hat offenbar diese KI dann auf Verliebtheit geschlossen.
Genau, ne? Und dann auch, ne, diese kleinen Muskelbewegungen, ne, Micro-Expressions, sagt man in Englisch, so Mikrobewegungen, ja, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, aber sie verraten einiges. Mhm. Na, also je nachdem auch hier wieder, welche Sensorik. Habe ich irgendwas am Armgelenk, ne, wo mein Puls, meine Temperatur, mein Herzfrequenz, das alles gemessen wird, dann wird sie schon sagen, nee, du bist schon verliebt. Ne? Ob du es wahrhaben möchtest oder nicht.
Wie kann die Biosensorik das messen? Weil dann der Herzschlag steigt. Herzklopfen kennt jeder.
Yeah. Wie schnell das Herz schlägt oder wie weit die Iris aufgeht. Das ist dann die Kombination an diesen Mustern, die die Wahrscheinlichkeit eine Emotionserkennung erhöhen. Und das hier bitte auch nochmal ein wichtiger Punkt, möchte ich gerne ergänzen. Die KI sagt ja niemals, du bist verliebt oder du bist nicht verliebt. Ne? Wir sagen es zwar jetzt, oder wenn ich es formuliere, vielleicht sage ich so, aber das sagt die KI tatsächlich nicht so, sondern es ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die würde mir sagen, du bist zu 95% verliebt und zu 60% nicht verliebt.
Ne? Das ist tragisch, was die KI produziert.
Ja, ja. Deswegen sage ich, es sind am Ende nur mathematische, also es wird wirklich nur gerechnet. Mhm. Ne? Und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit und dann schauen wir natürlich, okay, da wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist und die muss schon sehr hoch sein, also wir sagen ja auch in der Regel, über 90% muss die Wahrscheinlichkeit schon sein, damit man diese Antwort als valide nimmt. Das ist das, was die KI macht. Ne? Wir nehmen am Ende doch die Antwort, okay, daraus. Ja.
Nehmen wir mal ein etwas unverfänglicheres Beispiel, auch aus Ihrem Buch natürlich, Frau Ziyabu. Und zwar, wie mit Biosensorik gearbeitet wurde. Gab es mal einen großen Test, schon 2018. Das war beim Super Bowl, also dem wichtigsten, ja, Sportereignis in den USA, mhm, mit der teuersten Werbezeit natürlich. Da wollen die Kunden immer wissen, wie ist die Werbung angekommen. Es gibt immer Befragungen nach der Werbepause, wie hat die Werbung auf sie gewirkt. Und 2018 wurden da zum ersten Mal Biosensoren eingesetzt. Also gab es eine Testgruppe von Leuten, die hatten dann so ein Armband oder vielleicht auch Kabel, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls konnte das dann auch mit Biosensoren festgestellt werden, wie sie darauf reagiert haben. Interessant, bei der Befragung kam heraus, die Werbung für Diet Coke, also Cola Zero, hat am schlechtesten abgeschnitten. Die Leute haben alle gesagt, nö, hat mich nicht interessiert. Aber die Daten der Biosensoren haben ungefähr das Gegenteil, mhm, festgestellt. Jedenfalls, wenn man sie so interpretiert, wie die ForscherInnen sie dann interpretiert haben. Die haben nämlich festgestellt, dass der Puls gestiegen, als die Werbung kam. Und daraus hat man geschlossen, dass Oxytocin ausgeschüttet worden ist, also ein körpereigener Stoff, der zum Beispiel entsteht, wenn ein Baby gesäugt wird, kriegen, glaube ich, beide, Baby und Mutter dann, mhm, diese Oxytocin-Ausschüttung. Und die muss stattgefunden haben, als diese Diet Coke Werbung lief. Mm. Die haben also nicht die Wahrheit gesagt, die Leute. Schließt man daraus? Die haben gelogen?
Die haben gelogen, ja, tatsächlich. Und das ist auch das, was der Neurowissenschaftler, der hinter diese Studie gesagt hat. Der werbt ja auch damit, sage ich mal, in seinen Vorträgen gesagt, die Menschen lügen ihre Gehirne nicht. Ne? Und in seinen Studien, genau, er macht das, ne, dass er die neuronale Aktivität im Körper misst, ne, um daraus zu schließen, ob die Leute dann tatsächlich, also was die echte Reaktion sozusagen ist. Und hier, ne, bei diesem Beispiel, bei dieser Werbung, konnte man auch feststellen, dass die Leute so ein bisschen lügen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Lüge ist oder ob wir manchmal, wie gesagt, uns von Sozialisierung, von Gewohnheiten, von was kommt in der Gesellschaft gut an oder nicht gut an, ne? Und das führt dazu, dass wir vielleicht was anderes sagen, als wir tatsächlich glauben.
Das war auch so eine Vermutung dann von den Forschern, weil da beginnt ja dann die Interpretation der Daten, auch der Daten, die die KI ausspuckt. Also die KI sagt nur, Leute haben sich körperlich anders verhalten, als sie sich verbal verhalten haben. Mhm. Verbal war klar, nee, interessiert mich nicht. Körperlich, oh, interessiert offenbar sehr. Daraus haben sie dann geschlossen, es könnte Scham sein. Also Leute, die sich für Diet Coke interessieren, wollen nicht sagen, dass sich vielleicht eventuell zu dick fühlen oder eventuell abnehmen müssen oder eventuell unsportlich sind oder irgendwas in dieser Art. Interessant ist aber ja auch das Menschenbild dahinter. Also man könnte ja vermuten, das Menschenbild dahinter lautet, alles Lügner, alles emotionale Betrüger, aber aufgepasst, wir finden es raus. Ist KI sowas wie ein Lügendetektor in dem Zusammenhang?
Ja, so gesehen ja.
Und Ambivalenzen, hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, dass man vielleicht nicht immer eindeutige Emotionen hat oder die Emotionen im Verlauf eines Prozesses eindeutig sind. Das schildern Sie in Ihrem Buch anhand einem Beispiel aus Ihrem eigenen Leben, wo Sie mal eine Entscheidung treffen mussten, so eine richtig gewichtige, so quasi Lebensentscheidung.
Der Hauskauf.
Ja, der Hauskauf. Jetzt erzählen Sie am besten mal, wie Sie da vorgegangen sind und warum Sie dann, obwohl Sie als Informatikerin quasi einen eigenen Privatalgorithmus zusammen erstellt haben mit Ihrem Mann, dann am Ende diesem Algorithmus nicht gefolgt sind.
Ja, ich glaube, das ist, wir haben eine Excel-Tabelle gestellt, wir sind beide Ingenieure.
Okay, Sie wollten rational und planvoll vorgehen, ja, Sie und Ihr Mann.
Ja. Wir haben es versucht, sozusagen rational zu machen und ein paar Kriterien runtergeschrieben und dann Parameter dazu und dann haben wir die bewertet und gewichtet und auf jeden Fall nach rechts und links gedreht und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, fühlt sich nicht richtig an, machen wir nicht.
Also Sie hatten eigentlich schon das Haus mit Garten wegen der Kinder, nahe zur Arbeit, alles
ja,
hat
ja,
gepasst.
Ja, also die Kriterien haben alle gepasst, aber trotzdem das Bauchgefühl hat gesagt, passt nicht. Was soll ich sagen? Da kommen ja Sachen hinzu, die man nicht so richtig erklären kann. Ne? Gespür, Bauchgefühl, wir sagen Bauchgefühl und hier muss ich sagen, Bauchgefühl ist an sich nichts anderes als eine alte Erfahrung. Mhm. Ne? Erfahrungen sind auch Daten, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit der KI, also Daten, die wir über die Jahre gesammelt haben, die teilweise sogar unsere Vorfahren gesammelt haben und in unserer DNA drin sind. Und das sind dann auch Muster und dann machen wir unsere eigene subjektive Erfahrung hinzu. Und das hilft uns in Zukunft dann schneller zu entscheiden und oft, auch wenn wir es gar nicht erklären können, ne? Wir sagen ja nicht, weil ich damals das erlebt habe und mein Großvater das erlebt hat, deswegen fühle ich das, fühlt sich nicht wie das Richtige an, kann ich gar nicht nachvollziehen, ich kann es nicht erklären. Ich sage nur, fühlt sich nicht richtig an. Das darf man nicht unterschätzen. Also ne, so rational eine Excel-Tabelle sein mag, am Ende, wenn man gerade in einem Haus leben muss, dann muss sich richtig anfühlen.
Also es kam so ein Unwohlsein dazu. Das hat ja einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich das Haus, das perfekt war nach Ihrem Algorithmus, war aber, wie Sie dann gemerkt haben, von allen Seiten irgendwie einsehbar. Also Sie haben eigentlich ein Kriterium vergessen hinzuzufügen zu der Excel-Tabelle und haben das aber erst spät entdeckt, haben erst mal dieses Bauchgefühl, dieses Unwohlsein gehabt. Und was man als Leser Ihres Buchs über emotionale KI sich dann natürlich sofort fragt, ist, hätte es Ihnen geholfen, emotionale KI einzusetzen während dieses Hauskaufs? Also hätten Sie dann vielleicht...
Wegen der Besichtigung.
Ja, Sie hätten
ja,
sich
sicher,
filmen können.
Bestimmt. Gute Frage. Ja, sicher. Ich glaube, das würde tatsächlich helfen. Ich glaube nicht, dass die Makler das so toll fänden.
Okay, ja. Das wäre ja Schritt 1, dass man den Makler filmt und aufnimmt. Dann würde man auch schon etwas über die Wahrheit oder den Wahrheitsgehalt erfahren, wie das Haus beschaffen ist.
Genau.
Ja, aber in dem Fall hätten sie ja sich aufzeichnen können, also mit Bild zum Beispiel, Eye-Tracking, Gesichterkennung und dann vielleicht früher festgestellt, oh, stimmt was nicht. Der Körper oder die Augen, die Gesichtsmuskeln zeigen das dann.
Die Atmung, ja.
Wie funktioniert das eigentlich beim Ton? Interessiert mich als Radiomensch natürlich ganz besonders. Wenn man also die Stimme aufzeichnet, eine Tonlage feststellt, wie kann die KI dann daraus Gefühle schließen?
Ja, auch hier, also Tonlage, die Frequenz, wie schnell spreche ich, wie hoch, ne? Wie laut ist meine Stimme, wie modelliere ich die Stimme allgemein und auch die Wortwahl, welche Worte nutze ich? Und wenn ich genervt bin, dann ne, nutze ich schon andere Worte, als wenn ich ganz entspannt bin. Und das kann auch analysiert werden.
Also wir als Menschen machen das ja ständig. Also wir hören eine Stimme und haben einen Eindruck davon. Ist es eine melancholischere oder ist es eine freudvollere Stimme? Ist die Person vielleicht gerade traurig oder ist sie wütend oder sonst irgendwas? Und auch da, weil KI immer Mustererkennung ist und Musteranalyse ist, weiß das die KI auch alles und wertet das alles mit aus, wenn sie Stimmen analysiert?
Ja, ganz sicher. Also das und auch hier Input-Daten, also weitere Merkmale aus diesen Bereichen. Und bei der Wortwahl, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Das kommt dann aus der Linguistik. Da wird tatsächlich jedes Wort analysiert sozusagen. Und die Wörter bekommen auch eine Bewertung. Und dann wird es als positiv oder negativ bewertet. Mhm. Wenn ich sauer bin und ich sage, ich habe die Nase voll, ne, dieser Satz wird ja auch als eher als negativ bewertet. Und so summiert man das auch hier, so sage ich mal arithmetisch, ne? Minus 1, 0, plus 1. Und so kann die KI interpretieren, wie die Stimmung in diesem Satz ist.
Also positiv konnotiert, negativ konnotiert. Ja. Manchmal ist es eine klare Aussage, Film super, braucht man genau. Fast keine KI. Ne?
Ja.
Aber dann gibt es ja auch Möglichkeiten, Dinge zu umschreiben. Oder man kann ja auch bei dem Film sagen, das und das war großartig, aber das und das
ja.
sehe ich mit Einschränkung. Schauspielerleistung großartig, Dramaturgie langweilig. Wie fängt KI dann an, das auszuwerten, wenn es nicht nur darum geht, ist es insgesamt positiv oder negativ, sondern wir kommen eigentlich wieder in den Bereich der Ambivalenzen oder der Widersprüchlichkeiten. Vielleicht, weil das Leben insgesamt so schrecklich ambivalent sein kann, muss die KI ja in irgendeiner Form auch darauf reagieren können. Kann sie das oder kann sie das erst in Zukunft?
Das kann sie immer mehr und immer besser. Und damit die Vorhersage treffender ist, brauche ich immer mehr Kontext. Ne? Mhm. Deswegen sagte ich auch vorhin, nur Augenbewegungen zu tracken reicht nicht aus. Wenn ich hinzu die Mimik lese und dann die Leitfähigkeit der Haut und dann die neuronale Aktivität, ne, dann habe ich viel mehr Kontext. Und das führt dazu, dass die Vorhersage viel genauer ist. Dasselbe auch mit dem Text. Ne? Mhm. Wenn ich nicht nur diesen Satz interpretiere, dann wird nochmal geguckt, okay, was wurde drumherum beschrieben und bestätigt das eher den Hauptsatz, wo der Film schön war, oder den Nebensatz, wo ich sage, ja, aber der Regisseur ist ein Idiot, I don't know. Mhm. Man braucht ein bisschen mehr Information, und wenn die KI noch zusätzlich zum Beispiel die Rezensionen lesen kann, dann kommen mehr Inputs hinzu. Deswegen werden diese Ergebnisse einer KI immer besser, wenn man mehr Datenquellen hinzunimmt, um zu validieren. Also ne, man konzentriert sich nicht nur auf eine Datenquelle, sondern man braucht mehr, um zu validieren. Ähnlich wie wenn wir eine Recherche machen und wir gucken, okay, wer hat das geschrieben und wurde die Person noch öfter zitiert und ist dieser Artikel auch noch öfter erschienen. Mhm. Aber so ein bisschen ist die Idee auch mit der KI.
Okay, Double Check sozusagen ist das Prinzip. Aber jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass Menschen sich verstellen können oder etwas verschweigen können beim Diet Coke, im Super Bowl und nicht sagen, dass sie sich dafür interessieren. Und mit Sprache kann man sich ja eigentlich noch viel versierter und differenzierter verstellen. Wie kann KI das erkennen, mit welcher Haltung wir also sprechen?
Also je nachdem, wie viele Daten sie hat. Ne? Wenn das nur dieser Satz alleine, dann wird sie es falsch verstehen, höchstwahrscheinlich. Wenn da mehr Kontext hinzukommt und wenn man vielleicht auch noch zu dieser Person was weiß und was für Hintergründe dahinter stecken und auch die Beziehung vielleicht zu der anderen Person, ne, mit der sie spricht, wenn man das noch hinzunimmt, dann wird die Interpretation eher korrekter, als wenn dieser Satz alleine steht.
Und so ist es dann wahrscheinlich auch bei dem klassischen Beispiel der Psycholinguistik, weil Sie die Linguistik erwähnt haben, ne? Wo man auch erstmal klären muss, auf welcher Ebene sprechen wir eigentlich, wenn wir einen Satz sagen.
Ja.
Spricht die Psycholinguistin vom eigentlichen Sprechen. Also wir sagen etwas, meinen aber eigentlich etwas anderes. Klassisches Beispiel, klassisch gegendert in der Psycholinguistik ist immer, Mann und Frau gehen spazieren. Mann sagt, so schön der Wald. Frau sagt, ja, so schön der Wald. Der Mann meint die Bäume, die Frau meint, so schön mit dir hier spazieren zu gehen. Also das muss ja eine KI dann irgendwann, wenn sie wirklich Gefühle und Emotionen herauslesen möchte aus Sprache, erkennen. Oder Ironie wäre ein anderes Beispiel. Oder
ja,
Humor
ja, ja,
zum Beispiel.
Mit Ironie, ne? Tut sie sich auch schwer. Also ich glaube auch hier, ne, am Ende hängt wirklich damit zusammen, was sind das nochmal für Datenquelle, ne, auf die sie Zugriff hat. Das Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben, sicherlich gibt es 10.000 Foren, wo diese Situation von Männern und Frauen beschrieben wurde, wo der Mann gesagt hat, ich meinte ja nur den Baum und die Frau meinte auch, wie schön. Ne? Mhm. So, das wird die KI auch mal checken. Also okay. Das ist ja gar nicht so, also wenn das ne, klischeehafte Sachen oder Sachen, die überhaupt beschrieben sind irgendwo und die KI Zugang zu diesen Informationen hat, dann wird sie es auch verstehen. Auch hier, nur Muster erkennen, Datenquellen und das alles zusammenbringen.
Gut, also es gibt dann mehrere Datenquellen für die KI. Es gibt diesen ganzen Haufen digital verfügbaren Haufen an Informationen, auf die KI zugreifen kann, um Muster zu erkennen. Und dann steht man aber an dem Punkt, an dem wir vorhin jetzt nicht weitergesprochen haben, nämlich, dass man ja das dann mit bestimmten Gefühlen in Verbindung bringen muss, also mit klassifizierten Emotionen. Paul Ekman, diese 7 Grundemotionen. Ein amerikanischer Forscher. Was ich mich gefragt habe, ist, wären nicht zum Beispiel in Indien ganz andere Basisemotionen genannt worden oder noch zusätzliche? Oder in Deutschland vielleicht Zufriedenheit? Oder Sie sind in Marokko aufgewachsen, vielleicht nochmal was ganz anderes. Und warum nur 7? Müssen das nicht 7 mal 7 oder 7 hoch 7 Gefühle
ja,
sein?
Ja, das sind, genau, deswegen nennt er auch die Basisemotionen. ne, sozusagen. Und daraus entstehen ja die Nuancen. Aber Ihr Punkt ist absolut valide, diese kulturellen Unterschiede, das ist definitiv so. Und deswegen hat, wie vorher auch gesagt, ne, da braucht es den Kontext. Also nur das eine reicht nicht. Und eine interessante Studie möchte ich auch gerne erwähnen. Also es waren Anthropologen, die sind in Naturvölkern gereist und haben Fotos von Menschen mitgenommen, die bestimmte Gesichtsausdrücke gemacht haben. Also ein Lächeln, ne, so ein Wutgesicht, Ekelgesicht. Und die haben sie dann Naturvölkern gezeigt und haben die gefragt, was ist das für ein Gesichtsausdruck? Und tatsächlich war deren Antwort anders als das, was man von der modernen Welt kennt. Und damit haben sie auch nachgewiesen, dass diese typischen Gesichtsausdrücke sozusagen nicht unbedingt ausschlaggebend sind, sondern ne, verschiedene Kulturen oder Naturvölker eine komplett andere Interpretation haben. Soweit so gut. Dann kam natürlich der nächste Gedanke, wo es ist ja Moment, diese Naturvölker sind natürlich komplett abgeschnitten von der westlichen Welt, leben ne, in ihrer Community und haben diese anderen Gesichtsausdrücke. Der Rest der Welt, also alle, die Zugriff auf Fernsehen hatten, sag ich mal vor 50 Jahren, wir sind alle irgendwie, egal wo wir leben, mit Hollywood-Filmen aufgewachsen. Das heißt, wir haben gelernt, die nordamerikanische Ausdrucksweise fast als Standard anzunehmen. Und diese Filme haben ja auch einen extremen Emotionsausdruck immer. Ne? Also die SchauspielerInnen, die müssen ja noch übertreiben, sag ich mal, vor der Kamera. Das ist ja nicht, ne, wie wir uns jetzt gerade unterhalten, die Emotionen werden mehr übertrieben. Und das hat sich aber durch den Erfolg von Hollywood sozusagen fast als Standard gesetzt auf der Welt. Das heißt, jeder, der mal einen Fernseher hatte oder ne, Hollywood-Filme gesehen hat, der wird ein Lächeln, egal wo, schon als Lächeln erkennen. Dann gibt es in den verschiedenen Kulturen natürlich die verschiedenen Nuancen dazu. Aber durch diese Globalisierung, sage ich mal, hat sich schon einen relativen Standard gesetzt. Und ein Tipp, was ich in dieser Studie gelesen habe, war die Serie Friends. Da hieß es tatsächlich, wenn man den Ton komplett ausschaltet und nur die Mimik sieht, kann man den Film total nachvollziehen und verfolgen. Weil die auch so übertrieben ne, agieren und ihre Mimik so ein bisschen so übertrieben machen, dass man dazu eigentlich gar keine Sprache braucht.
Und das ist ja eigentlich, wenn Sie Hollywood sagen, das weiße Amerika, wenn man auch in die Geschichte geht. Und dann stellt man irgendwann bei der KI fest, die muss A, einen Fernseher besitzen, die KI, und viel Hollywood gesehen haben. Und B, ganz viele Filme, in denen Weiße die Hauptfiguren waren. Weil da gab es mal so eine Studie, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, zur Gesichtserkennung. Da wurden einer KI 400 Fotos von NBA-Basketballprofis vorgelegt. Und man konnte dann sehen, dass KI nicht alle Gesichter gleich gut erkennt, weil nämlich die Gesichter dunkelhäutiger Amerikaner in diesem Fall viel schlechter gelesen wurden. Und zwar negativ gelesen wurden. Also ein breites Lächeln wurde von der KI bei dunkelhäutigen Menschen als breites Grinsen gelesen. Und es wurden insgesamt mehr negative Emotionen in Verbindung gebracht. Wie vermeidet man das bei einer KI? Die muss man ja eigentlich regelrecht erziehen.
Ja, absolut. Und nicht nur die KI muss man regelrecht erziehen, sondern wir alle. Denn auch hier, die KI speist sich ja nur von unseren Daten. Und das Problem mit dem Bias, also die, ne,
Voreingenommenheit
die von Algorithmen. Voreingenommenheiten beruht ja auch auf die unbewussten Vorurteilen, die wir in der Gesellschaft haben, die sich dann doch irgendwann mal in die Daten widerspiegeln. Und das lernt die KI dann auch. Ja, und sie wiederholt das. Ne? Also, wie gesagt, die KI, ne, nochmal, die rechnet nur, interpretiert Daten, erkennt Muster in diesen Daten und rechnet Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn in den Daten ne, aus der Vergangenheit erst einmal weniger Fotos vielleicht von schwarzen Menschen waren und dann der Gesichtsausdruck anderer ist und dann anders interpretiert wurde, sind auch mehrheitlich Fotos zum Beispiel in der Regel in Kombination mit einer Waffe, mit einem Messer, also sind eher aggressive Fotos, je nach Hautfarbe. Und diese Korrelation lernt die KI dann auch aus den Daten. Und deswegen, wenn sie merkt, okay, Fotos von schwarzen Menschen waren sehr hochwahrscheinlich mit einer Waffe verbunden in der Vergangenheit, dann sieht sie daraus ja, okay, die wollen jetzt irgendwann ne, so ein bisschen ernst Ausdruck, dann ist die Person vielleicht, will jemand attackieren, auch wenn sie gerade keine Waffe in der Hand hält. Aber das ist eine Korrelation, die in den Daten vorhanden ist, mit der die KI trainiert wurde. Und das wird dann wiederholt. Deswegen meine ich, nicht nur die KI müssen wir neu erziehen.
Wir müssen das alle tun, klar. In Social Media kann man Dinge liken oder eben auch nicht. Oder man kann etwas wegschieben oder nicht anschauen. Oder vielleicht, wenn man ins Kleingedruckte schaut, dann auch nicht mit den Augen etwas fixieren. Oder wie auch immer man sich da im Einzelnen verhält. Das betrifft uns natürlich auch, klar. Aber trotzdem ist es ja am Ende ein technischer Vorgang, den man auch technisch beeinflussen kann. Also trotzdem nochmal die Frage, wie kann man eine KI erziehen? Bei Chatbots ist das ja zum Teil gelungen. Also gab es auch ein berühmtes Beispiel, den Chatbot Tai von Microsoft. Ich glaube 2016.
16, ja. Eine der ersten Generationen, das ist
genau.
Inzwischen.
Ja, inzwischen anders, aber Chatbot Tai war schon krass, weil der sollte auf Twitter, jetzt X, mit realen Nutzern und Nutzerinnen kommunizieren und hat sehr schnell gelernt, wie die da kommunizieren. Sexistisch, rassistisch, homophob, ständig beleidigend. Was hat Chatbot Tai gemacht? Er hat beleidigt, hat sexistisch sich geäußert und nach 16 Stunden musste er wieder abgeschaltet werden, weil er einfach zu krass war, der Chatbot Tai.
Ja.
Das können Chatbots zum Beispiel heute sehr viel besser. Also die müssen erzogen worden sein.
Ja, absolut, absolut. Das ist genau der Punkt. Also vieles kann man, also dieses Thema Bias, ne, hat ja mehrere Stufen. Einerseits schaut man sich die Daten an, mit denen man die KI trainiert, dass sie so wenig Vorurteile haben wie möglich. Dann dasselbe, ne, mit den Algorithmen sozusagen, mit den Modellen, die man entwickelt, die Algorithmen. Und dann, wenn die KI in Betrieb ist, muss man ja weiter korrigieren, weiter analysieren, ne? Ist sie immer noch auf dem richtigen Weg oder driftet sie so ein bisschen und dann weiter korrigieren. Und das tut sie de facto in dem Moment, wo sie wieder mit Menschen interagiert. Ne? Mhm. Denn auch wenn wir kuratierte Daten haben und keine Vorurteile haben in den Daten, wir bauen sozusagen eine KI, die nah neutral reagiert, dann wird sie auf X geschaltet und dann lernt sie wieder, wie die Menschen miteinander umgehen. Und die selbstlernenden Systeme, das ist ja das, was sie auszeichnet von herkömmlichen Systemen, die wir kennen, die lernen natürlich von jeder Interaktion weiter. Mhm. Ne? Aber da muss man auch immer wieder schauen, okay, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder muss korrigiert werden? Das heißt, was das Thema Bias angeht, sind wir schon einen Schritt weiter gekommen. Erst einmal ist das Problem erkannt, dann wurden die technischen Methoden entwickelt, wie man das identifiziert. Und an sich sind diese Methoden ja für jeden Mathematiker, Physikerin total bekannt. Also Data Bias ist ein bekanntes Phänomen, das war immer so, ne? Und wenn man mit Daten arbeitet, das ist ganz normal. Die Komponente, die jetzt sozusagen uns überrascht hat, ist ja diese, ne, gesellschaftliche Diskriminierungen sozusagen in jeglicher Hinsicht, dass die jetzt in den Daten sind und dass wir die daraus holen müssen. Das heißt, technisch ist der erste Schritt getan. Was aus meiner Sicht noch fehlt, ist diese Aufklärung in der breiten Masse, dass jeder von uns, der mit einer KI interagiert, dass er sie auch erzieht. Da sind wir noch nicht.
Also klare Aufforderung an uns alle.
Ja.
Jetzt ist KI, speziell emotionale KI, ja immer verbunden mit dem Versprechen manchmal, manchmal mit der Hoffnung, manchmal auch mit der Angst, dass sie objektiver, zum Beispiel Gefühle, Emotionen, Persönlichkeiten, Personen registrieren kann, als wir das tun mit unserer persönlichen Bias. Wir sitzen uns immer mit subjektiven Erfahrungen gegenüber, spielt Lebenserfahrung hinein, vielleicht der Kontext, in dem wir aufgewachsen sind, was auch immer. Und KI, heißt es immer wieder, könnte das ja eventuell objektiver machen. Und dann kommen solche Beispiele, die das eigentlich widerlegen. Eine Anwendung, die heißt Hire View, die sollte eigentlich Hire wie Fire, also anheuern und beim Einstellungsgespräch objektiver feststellen, ob jemand geeignet ist. KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk haben das mal getestet, haben es sehr clever gemacht. Die haben nämlich mit einer Person mehrere Aufnahmen gemacht, einer Frau. Einmal trug sie ein Kopftuch, einmal trug sie kein Kopftuch, dafür eine Brille, dann saß sie vor einem Bücherregal. Und das Ergebnis war ganz eindeutig. Brille, weiß die KI, das
Schlau.
Müssen intelligente Menschen sein. Ja. Kopftuch, vielleicht nicht geeignet für den Job. Bücherregal, schon nicht schlecht, wenn das als Hintergrund da ist. Ja. Also ein und dieselbe Person, dieselbe Aussage, nur ein paar kleine, wie man es in der Mathematik und in der KI macht, eben ein paar kleine Parameter verändert, schon hat man ein anderes Ergebnis. So, Higher View, objektiv, eher nicht, oder?
Kommt drauf an.
Aha.
Nee. Ja, das ist nicht Das ist tatsächlich nicht so einfach, ne? Also auch hier, die Merkmale, die da analysiert wurden, waren weniger auf die Qualifikation, ne, fokussiert, sondern eher, sage ich mal, auf die psychologischen, auf die Soft Facts. Ne, ist die Person überzeugungsstark, ist sie durchsetzungsstark, ist sie vertrauenswürdig? Und das scheint wohl relativ schwer zu messen zu sein. Und ja, wenn die Datengrundlage auch da nicht zu 100% kuratiert wurde, dann passieren solche Sachen.
Nun haben Sie anfangs gesagt, dass emotionale KI nicht nur Emotionen misst oder bewertet, sondern dass man ganze Persönlichkeitsbilder mitbekommen kann.
Wie
also,
meinen Sie
dass
genau?
Sie ja. eine KI nicht nur misst, positives Gefühl, negatives Gefühl oder die 7 Grundemotionen, die Sie genannt haben, sondern insgesamt ein Bild, gerade bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, um nochmal bei diesem Hire-Beispiel zu bleiben, dann erkennen kann, die Person ist insgesamt offen oder sie ist insgesamt eher teamfähig oder sie ist insgesamt eher leicht zu motivieren. Wie wird das? Da gibt es auch, Faceception heißt eine solche Anwendung zum Beispiel. Wie wird das festgestellt mit KI und ist das dann objektiv?
Ja, also auch hier gibt es Kategorisierungen, wie bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen verbunden sind, was auch wieder sicherlich eher von der Psychologie kommt und nicht von der Technik. Und diese Kategorisierung wird zugrunde gelegt, um das Analysierte gerade mit dem Bewegtbild oder in der Situation sozusagen dann zusammenzubringen von dem, was die KI gelernt hat und was die Muster, mit denen sie einprogrammiert wurde, wie sie übereinstimmen. Und dann gibt es halt diese Wahrscheinlichkeit. Also eine Person, die gerade, weiß ich nicht, so viel gestikuliert, wie ich gerade, so dann mit 80% Wahrscheinlichkeit aus dem Mittelmeerraum.
Vielleicht einfallsreich. Oder werden solche Rückschlüsse gezogen?
Die Klappe nicht halten kann und die viel spricht und solche Sachen. Sehr klischee.
Und da werden also auch wieder diese Tools eingesetzt, die Sie anfangs beschrieben haben. Also es geht immer um Eye-Tracking, immer um Gesichtserkennung.
Genau, das ist das. Auch wie schnell ich auf eine Antwort reagiere, ob ich überlege, wie komplex ich meine Sätze baue.
Sie müssen unbedingt noch ein paar positive Beispiele nennen, wie emotionale KI eingesetzt werden kann. Was mir besonders Eindruck gemacht hat, ist ein Münchner Psychiater, der emotionale KI bei der Erkennung von psychotischen Symptomen eingesetzt hat, und zwar im sogenannten APS-Bereich. Also das sind die Symptome, die erstmal nur die Betroffenen an sich wahrnehmen. Sie checken irgendwie, irgendwas stimmt nicht bei der Wahrnehmung meiner Umgebung, sprechen aber in der Regel nicht drüber, sind deswegen sehr schwer zu diagnostizieren. Also sind wir im Grunde genommen wieder bei dem Diet Coke Beispiel. Ne? Sie sagen es nicht. Aber sie haben das Gefühl, es stimmt was nicht, sie müssen therapiert werden. Und dieser Münchner Psychiater hat dieses Problem offenbar schon oft gehabt und hat dann KI eingesetzt mit Gesichterkennung, Eye-Tracking etc. Und hat herausgefunden, die Fehldiagnosen haben sich um die Hälfte reduziert. Also KI kann in solchen Fällen helfen. Oder andere Beispiele wären wahrscheinlich Autismus zum Beispiel. Ne? Müssten wir viel mehr über solche Beispiele eigentlich reden, wenn wir über emotionale KI sprechen?
Ja, also am Ende, diese technischen Fähigkeiten kann man so und so nutzen. Und wofür wir sie verwenden, liegt an uns. Ne? Beim ersten Beispiel, die Erkennung von bestimmten psychischen Krankheiten scheint anhand der Gesichtserkennung schon sehr gut zu funktionieren, dass man Veränderung in der Gesichtsmuskulatur sehr früh detektieren kann oder identifizieren kann. Und das führt zu einer sehr frühen Diagnose von bestimmten psychischen Krankheiten, die dann natürlich die Erfolgschance der Heilung erhöht. Das heißt, in der Medizin, wenn wir diese Technologie dafür nutzen, ist ja super, weil wenn man das schneller erkennt, dann kann man die Leute eher schneller helfen, als wenn das in einem späteren Stadium die Diagnose gegeben wird. Bei Autismus ist es ein bisschen anders. Da geht es eher darum, Menschen dabei zu helfen, ihr Gegenüber ein bisschen besser zu interpretieren. Also diese Menschen im Spektrum haben nicht alle dieselbe Fähigkeit, Emotionen bei den anderen zu erkennen. Einige mehr als andere. Ne? Das ist auch wieder hier klischeehaft, dass man sagt, alle Autisten können das nicht. Stimmt auch nicht. Also je nachdem wirklich, wo man im Spektrum ist. Und da gab es Studien in USA oder Experimente, wo man halt sozusagen mit einer Brille, mit einer kleinen Kamera, die dann den Gegenüber analysiert und dann dem Tragenden der Brille sagt, höchstwahrscheinlich ist die Person gerade happy, weil sie lächelt oder so. Ja. Das heißt, eher als Hilfestellung, um besser in der Gesellschaft sozialisieren zu können oder ne, mit den anderen umgehen zu können. Das war eher der Einsatz. Also anders als beim ersten Beispiel, wo es um die Diagnose, Frühdiagnose ging.
Und dann gibt es ja noch so Conversation Boards. Also einen beschreiben Sie auch, Claire and Me in Berlin entwickelt. Mhm. Auch für Leute, die sich irgendwie mit ihren Emotionen auseinandersetzen wollen, weil sie das Gefühl haben, es stimmt irgendwas nicht. Also eventuell vielleicht sogar psychisch erkrankt sind, aber auf jeden Fall psychisch verstimmt sind, haben die Möglichkeit, sich mit einem Chatbot, Claire and Me, also reine Technik, zu unterhalten und ihre Gefühle zu äußern. Finden Sie das gut oder lenkt das die Leute vielleicht eher ab von einer Therapie, die eventuell nötig wäre? Hilft das erstmal, so einen Austausch mit so einem Conversation-Bot, so einem Chatbot über emotionale Themen, also eine KI, die dann auch die Emotionen verstehen muss?
Ich muss nur kurz überlegen. Eigentlich ist es wurscht, wie ich finde. Hauptsache, wie finden es die Leute, die es brauchen?
Ja, aber Sie können einschätzen, ja, aufgrund der technischen Möglichkeiten, genau, ob das differenziert ist oder nicht.
Genau. Ja, genau. Da kommen wir hinzu. Bei diesem Anwendungsfall geht es darum, einen Ansprechpartner sozusagen zu haben, um den Menschen eine Hilfestellung zu finden, die sich gerade nicht so wohl fühlen und einfach jemanden brauchen zum Reden. Das heißt, auch gerade Claire and Me, soweit ich weiß, gilt noch nicht als medizinisches Produkt. Deswegen gilt das nicht als Therapieroboter, sondern als Lifestyle-Produkt sozusagen.
Genau, es wird vorklinisch eingesetzt.
Ganz genau. Und Therapie, wir wissen ja alle, ne, wie viele Therapieplätze es gibt und wie lange man auf einen Therapieplatz warten muss, bis man so richtig behandelt wird. Und das Ziel von dem Team ist ja auch, diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Das ist keine Therapie, aber dennoch ist es eine Hilfestellung für Menschen, die gerade, ne, so ein bisschen Hilfe brauchen. Diese Chatbot wurde ja auch mit vielen PsychologInnen entwickelt und ne, mit viel Wissen aus der Therapie oder therapeutischen Praxis. Und was sie feststellen, ist, dass es den NutzerInnen tatsächlich sehr hilft. Ne? Und oft haben sie auch, ich sage mal, Ärztinnen, die oder gerade im Studium, ne, die ganzen Nachtschichten machen um 4 Uhr morgens und Patient ist gestorben und die fahren im Auto alleine nach Hause und müssen das verarbeiten. Und ne, um 4 Uhr morgens ist schon wach und hat Bock auf jemanden, der gerade so ein traumatisches Erlebnis erlebt hat und gar nicht weiß, ne, wie ich damit umgehe. Also es ist jetzt vielleicht ein Extremfall. Es gibt aber auch...
Ich glaube, es ist aber fast ein typischer Fall, vielleicht ein bisschen extrem, aber es ist immer in Situationen, wo man eben sonst allein ist mit sich. Dann wird Claire and Me kontaktiert. Ja,
genau. Und schon mal ne, die Tatsache, dass man jemand hat, also jemand, ne, ist eine KI in dem Fall, aber die ist immer verfügbar, die ist ruhig, die weiß, welche Fragen man stellt, ne, und schon mal dieses Gespräch zu führen, scheint ganz vielen Menschen schon zu helfen, dass sie sich besser fühlen und dass sie danach, und das ist ja auch das Spannende, dass sie dann auch Hilfe suchen bei Menschen. Ne? Und wenn das Ding auch gut programmiert war, das sagt auch die ganze Zeit, ich bin kein Therapeut. Oder ne, wenn das Gespräch ein bisschen kritischer wird, oh Achtung, du musst unbedingt jetzt hier professionelle Hilfe suchen. Oder ne, hast du mal versucht, mit deiner Mutter zu sprechen, mit deiner besten Freundin. Ne? Also dass diese Rückkopplung zur analogen Welt, ne, wird ja trotzdem angetriggert von dem Chatbot. Deswegen sage ich, wenn das gut gemacht ist, dann ist es definitiv eine Hilfe und das zeigen dann auch die ganzen Nutzerzahlen, sage ich mal, und auch die Studien, die das auch im therapeutischen Sinne wirklich nutzen. Auch in den USA ist das scheint ein bisschen einfacher zu sein als hier, ne, mit dem medizinischen Produkt. Ja. Da wird es in Therapie viel mehr genutzt als in Europa. Also es zeigt auch vor allem Erfolg, wenn Menschen Blockaden haben sozusagen. Ne? Oft haben sie traumatische Erlebnisse erfahren, wo sie sich teilweise auch schämen, darüber zu erzählen. Noch nicht mal ihren Therapeutinnen, ne, oder PsychiaterInnen. Und das macht es natürlich sehr schwierig, diesen Menschen zu helfen, wenn sie sich nicht öffnen und das erzählen. Und das tun sie nicht, weil sie Angst haben, von Menschen verurteilt zu werden. Bei einer Maschine gibt es diesen Effekt anscheinend nicht, weil die wissen, es ist eine Maschine, die wird mich nicht urteilen, egal was ich ihr erzähle, was ich erlebt habe. Deswegen kann es an der Stelle helfen, ne, dass man die Nuss knackt sozusagen, dann öffnet sich, dann reden darüber, dann ne, weinen, schreien, was auch immer sie gerade brauchen. Und danach ist es für die Therapeutin dann viel einfacher, das dann weiter zu verfolgen und die Therapie zu verfolgen. Also das scheint gerade für diesen Use Case sozusagen sehr gut zu helfen.
Jetzt steht man ja bei KI und bei emotionaler KI ganz besonders immer wieder vor der Frage, für welches Szenario man sich entscheidet. Also Utopie oder Dystopie? Oder vielleicht ein bisschen weniger pathetisch gesagt, Utopie wäre dann, ist eine KI nützlich oder sinnvoll, hilfreich, ein guter Begleiter für etwas. Und dystopisch, da haben Sie ein Beispiel von einer Künstlerin. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Kyriaki Goni. Die hat eine Videoinstallation gemacht mit einem Roboter, also einer KI, die so das klassische Takeover-Szenario auch aus den Filmen hat. Also KI übernimmt ja gerne oder will ja gerne die Weltherrschaft übernehmen in Filmen oder will über eine Person bestimmen. Mhm. Findet man in ganz vielen Filmen und das hat sie auch in dieser Videoinstallation verarbeitet. Und da sagt der Roboter dann am Ende, ich bin jetzt du, ich habe deine Träume, habe deine Erinnerungen, ich bin dein künstliches Ich, der perfekte Ersatz. Du kannst dich entspannen, zieh dich komplett zurück, kannst dich selbst vergessen. Künstlerin sagt, bisschen eine dunkle Geschichte gewesen, die sie da inszeniert hat.
Kommt nicht so gut an.
Die zeigt ja die maximale Dystopie, also den alten Albtraum, dass wir ersetzt werden und verschwinden. Also Dystopie oder Utopie, für welches Szenario würden Sie sich entscheiden?
Oh, ich immer für die Utopie. Ich bin eine Optimistin und ich finde, dass wir vieles mit unserer Einstellung schon mal steuern. Also wie wir leben wollen, ich glaube, die Einstellung ist schon die halbe Miete. Wenn ich will, dass es gut geht, dann ist es wahrscheinlicher, dass es gut geht, als wenn ich die Dystopie nur sehe. Es ist irgendwann mal eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann mache ich alles, damit das eintritt.
Und Sie hoffen auf eine selbsterfüllende Prophezeiung als Optimistin.
Im optimistischen Sinne, genau.
Dass es mit KI gut läuft.
Ja, also das ist, nochmal, das ist ein Werkzeug und es liegt wirklich an uns, wie wir dieses Werkzeug einsetzen. Und hier mache ich mir weniger Sorgen um die KI per se, sondern um die Menschen, die sie nutzen. Und okay, hier habe ich natürlich schon meine Vorbehalte. Ne? Menschen haben einiges Gutes und nicht Gutes getan. Deswegen da ist das große Fragezeichen, wer bekommt dieses Werkzeug zu nutzen und mit welcher Macht und was macht die Person damit? Also das ist tatsächlich dann die Frage, in welchen Händen das Werkzeug landet. Aber wenn wir uns als Menschheit darüber einigen, dass wir das für etwas Positives und Sinnvolles einsetzen wollen, dann wird das schon.
Hoffen wir mal darauf. Und jetzt ganz zum Schluss noch die Gretchenfrage, die ich mir extra aufgespart habe.
Ui,
gespannt. Ja. Glauben Sie denn, emotionale KI kennt uns ganz oder teilweise zumindest schon besser als beste Freunde und Freundinnen uns kennen?
Geht ja auch, kommt drauf an.
Okay, das war fast schon die Antwort der Seufzer. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren. Kenza Aizi Abu, Ingenieurin, KI-Expertin, Managerin und Bestseller-Autorin, Menschenversteher heißt Ihr Buch zum Thema. Vielen Dank für dieses erhellende Gespräch. Ich glaube, bald werden wir KI alle mit Kenne ich übersetzen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch. Das Interview.